Servus, ich bin's der Dieter. Es geht wieder weiter mit Servus Dieter Znüngeries. Und wenn ihr alles geht, wieder ins Land raus, geht auch wieder. Es ist ein Tiroler Madl. Das darf man sagen, kommt von Schönwies, lebt aber schon sehr, sehr lang zu Vorarlberg. Es ist die Carmen Helbock-Föger. Ehe sie kennenlernen dürfen, wo sie dazu mal Zitishoch im Pflegeheim als Pflegeleitung geschafft hat. Ja, und was da dahinter steckt, wenn man in so Hüsern in Usen hingeht, weiß man gar nicht, was so richtig wirklich dahinter steckt. Sie erzählt uns einiges von ihrem Leben, ja, von ihren Perspektiven, aber natürlich auch die Herausforderungen, was das am Pflegeberuf hat. Und darum ist es ganz, ganz spannend, mit dem Podcast zum Einlösen und ich freue mich ganz fest, euch jetzt mitzunehmen mit mir und Carmen Helbock-Föger. Ja, mein Weg ist wieder Richtung Dorebeere gegangen, und zwar Sandgasse heißt der Bezirk, einmal diese Straße. Also Sand habe ich wenig gesehen, die für einen wunderschönen Garten. Da ist sie nämlich oben, die Carmen Helbock-Föger. Servus Carmen.
Servus Dieter, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch. Es ist ja so, unser Bezug ist ja so, dass wir uns in Hittisau kennengelernt haben, wo ja. Meine Mama selber im Pflegeheim gesungen ist, wo du im Pflegeheimleiterin gesungen hast, aber da kommen wir dann dazu. Und das habe ich dort schon mal rausgehört, dass du, wenn du siehst, du bist eine Dorebiererin, vom Dialekt her, bist du mir aber ein Tiroler Madl. Und da möchte ich jetzt mal einsteigen. Carmen, wo kommst du da her?
Ja, ich komme eigentlich vom Oberinntal, also von Schönwies. Schönwies ist eine kleine Gemeinde zwischen Imst und Landeck.
Okay. Und ist das dort, wo die Autobahnraststätte ist?
Ja. Schönwies. Der Handel, ja, die Autobahnraststätte. Die gehört schon Schönwies. Und da komme ich her. Es ist eine kleine Gemeinde eigentlich mit 1800 Einwohnern. Früher haben wir noch weniger gehabt, mit 1300 Einwohnern. Ja. Das Tal kennt man, sehr eng.
Sehr eng, und es gibt Gemüse und Grumperer und Kartoffeln.
Geht so, natürlich.
Du, Dinge älterer, erzähl mir ein bisschen von denen. Wo sind die daheim? Sind die Landwirte oder haben die andere Berufsgeschichte?
Nein, meine Eltern meine Mama war eigentlich Hausfrau. Die ist eigentlich immer bei uns Kindern daheim gewesen. Am Anfang ihrer ersten Jahre hat sie eigentlich damals beim Stapf, das hat es damals so bei uns eine Textilfirma gegeben, schon ganz lang her, in Schönwies hat die und auch in Imst hat sie Schicht gearbeitet. Okay. Vorher, wo sie jung war, also vor der Hochzeit, war sie in der Gastronomie und hat dann den Papa kennengelernt und die hat dann nachher geheiratet und dann gleich auch mich gekriegt.
Bist du die Älteste von wie viel?
Ich bin die Älteste von drei Kindern. Also ja. Ich habe einen jüngeren Bruder, der 3 Jahre jünger ist wie und einer, der 11 Jahre jünger ist. Und dazwischen denen wären sogar einmal Zwillinge gewesen, aber die sind leider 1978 verstorben nach der Geburt gleich. Mhm. Ja, und mein Papa, der war eigentlich gelernter Tischler und der ist dann nachher, glaube ich, wo ich in der Volksschule war, ist mein Papa, den hatte die Ausbildung zur Gendarmerie gemacht. Da ist man damals nach Wien gegangen. Damals hat Gendarmerie geheißen und der ist dann, hat den Beruf dann eigentlich bis zur Pensionierung ausgeübt.
Dann
hätte er
aber nicht Hochdeutsch reden müssen als Tiroler. Ist alles gut gegangen?
Ja, ich glaube, also die Zeit, wo er drunter war, ist schon, glaube ich, gut gegangen. Es hat gereicht.
Also er gelangert, ja. Schön, und die Schule dann verloren im Tirol gegangen?
Ja, Volksschule Schönwies, Hauptschule dann in Sams. Ja, und dann
nichts Spektakuläres irgendwie in Erinnerung geblieben?
Nein, eigentlich... nichts Aufregendes. Also eigentlich alles ganz normal.
Hast du schon irgendwie mal ein Gefühl gehabt, wo du gesagt hast, es zieht mir vielleicht in die Richtung oder ich möchte die Welt erobern? Oder was ist ja so mal den Gedanke gesehen, was Gefühl gehabt hast du, da muss es noch mehr gehen, als wie das Schönwies?
Es ist halt so gewesen, oder so, in der dritten, vierten Klasse Hauptschule überlegt man sich natürlich ernsthaft, was will man machen? Die Frage stellt sich natürlich automatisch und mir war schon immer so bewusst, dass ich eigentlich am liebsten mit Leuten zu tun habe, also mit Menschen, Kontakt zu Menschen. Durch das, dass meine Mama eigentlich Erfahrung in der Gastronomie gehabt hat, war das eigentlich so ein Segment, wo man denkt, gehabt habe, da könnte ich mich niederlassen, so ins Hotelfach. Gastronomie, Hotellerie oder es war auch damals eine Zeit lang in zur Gendarmerie zu gehen als Frau, aber damals hat es nur die
Politesse. Ist das zu der Zeit da gewesen?
Ja, aber nur als Politesse. Also es hat als nur Politesse gereicht. Ist nur gegangen, dass du Strafzettel schreiben kannst. Mehr war nicht drin. Und dann ist natürlich schon auch die Frage gewesen im Sozialbereich. Also wir haben jetzt in der Familie niemanden gehabt, der im Pflegebereich tätig war, aber wir haben natürlich in Sams ein großes Krankenhaus. Also. Und da war schon die Frage, wer die Pflege war. So, ich habe eine gute Freundin, damals Kind, mit der ich in der Schule war, und die hat immer gesagt, sie wird Kindergartenschwester.
Und haben wir das die hat das schon ganz klar gewusst.
Ja, hat das ganz klar gewusst. Ihr geht nach Innsbruck, denn und denn, und sie wird Kindergartenschwester. Und dann haben wir gedacht, das schauen wir jetzt gerade einmal an. Das wäre doch auch was, was mir taugen tät. Und was für mich schon auch in der Berufswahl, und echt im Nachhinein wundere ich mich selber, aber sehr früh eigentlich schon wichtig war, so einen Beruf zu haben, der sinnvoll ist. Der sinnvoll ist, wo man Freude macht, ja, wo man auch Spaß dran hat.
Aber weißt du das als Teenager? Gerade wenn man an unsere Teenager denkt, wo so viele Möglichkeiten haben, sie wissen dem der Rote, sie wissen nicht, was macht Sinn.
Also es ist...
Das wissen wir nicht einmal, wir Älteren teilweise. Ja, es ist... das machen, was sinnstiftend ist oder nicht.
Ja, es ist schon so etwas, oder... Also man muss ja dazu sagen, in der Zeit, wo ich mir über meine Ausbildung Gedanken gemacht habe, war das denn schon so gang und gäbe, dass Frauen einfach gewusst haben, sie gehen irgendwann einer Beschäftigung nach, brauchen eine gute Schulausbildung und so weiter. Meine Mama hat das natürlich noch nicht gehabt.
Ja,
und ich habe das natürlich schon auch gesehen, was das bedeutet für eine Frau, wenn sie keine gescheite Schulausbildung hat. Mhm. Also mir war das schon sehr früh bewusst, dass ich eine gute Ausbildung haben möchte, die man mir natürlich daheim ermöglicht hat. Und wo ich einfach auch ein selbstbestimmtes Leben führen kann, nur Eigenständigkeit habe für mich. Und ja, mein Leben selber gestalten kann. Und für mich...
Wie alt bist du auch irgendwo mit diesen Gedanken geschafft?
Ja, sicherlich 14, 15, 16, 17.
Aber dann wirst du ja sehr tough gewesen.
Ja, ich habe eine taffe Mama gehabt und offensichtlich habe ich für der ein paar Dinge geerbt, ja.
Ja.
Also es hat mich bewegt, also auch so die Frauengeschichte bei uns daheim hat mich sehr bewegt und mir war das einfach ganz wichtig, in dem Bereich einfach beschäftigen nachzugehen, wo ich mir auch immer ein eigenständiges Leben ermöglichen kann.
Spannend. Und dann ist es wo eingegangen?
Ja, dann bin ich zuerst einmal in die Handelsakademie gegangen, mit 14 denn.
Hast du das freiwillig gemacht oder hat man das empfohlen?
Naja, also ich habe das schon freiwillig gemacht, immer freiwillig, aber natürlich habe ich dann irgendwo einmal so ein bisschen erkannt, dass das mit der Buchhaltung und BWL und ich glaube, sprachlich bin ich jetzt auch nicht gerade so begabt
gewesen. Nicht so gewesen. Sexy ist.
Ja, damals habe ich das noch nicht so erkannt, wie interessant das sein kann. Das ist erst viel, viel später gekommen. Aber
dass Buchhaltung interessant sein kann.
Ja, das... Also
mit Zahlen jonglieren.
Ja, das Thema Zahlen, oder? Also, dass man Zahlen braucht, um gewisse Dinge zu beweisen, zum Analysieren. Das ist erst später gekommen. Damals habe ich es natürlich nicht wirklich so gut verstanden. Ich habe dann das erste Jahr gemacht und im zweiten Jahr hat die Mama irgendwann, glaube ich, die Nerven weggeschmissen und hat gesagt, Carmen, es ist gescheiter, du steigst in jetzt unterjährig in die Handelsschule um, machst die Handelsschule fertig und dann schaust, was du denn machen willst. Und dann habe ich wirklich unterjährig in die Handelsschule gewechselt, habe die dann fertig gemacht mit 17 und es war ganz klar, dass ich mir die Aufnahmeprüfung in Innsbruck mache, an der Krankenpflegeschule, weil ich nicht ganz sicher war nach dem ersten Jahr, mache ich das allgemeine Diplom oder mache ich das Kinderdiplom. Und habe ich dort wirklich die Aufnahmeprüfung gemacht darunter und damals, man kann es sich heute nicht vorstellen, gell? Aber ich behaupte mir, es waren sicherlich an die über 200, 250 Bewerber und ich glaube, um die 100 haben es aufgenommen. Also das sind ja Traumzahlen damals gewesen.
Ja. Und ja. Ist er attraktiv gewesen, der Beruf in der Pflege in dem Fall, dazu mal attraktiv oder hat es weniger Alternativen gegeben?
Nein, er war attraktiv und sehr angesehen. Und es sind ja bei mir damals im Dorf, ja mehrere haben die Ausbildung gemacht, es sind nur ich und meine Freunde sind nach Innsbruck, die anderen sind auch nach Zams gegangen und haben die Ausbildung gemacht und das war einfach sehr angesehen, also wenn jemand die Ausbildung macht, erstens war sie auch sehr streng, ja und es war sehr geachtet und wir waren schon sehr stolz damals, überhaupt die Möglichkeit zum Kriegen, den Beruf zu ergreifen.
Ja. Also quasi, ich denke mir immer früher, wenn ich sage, das ist zum Beispiel irgendwas, also ich arbeite im Spital oder du bist ein Doktor, weißt du, also dieses, das ist was, es hat irgendwie eine Wertigkeit, also einen Status quasi. Oder? Also kann man wirklich sagen, das war zu dieser Zeit, Epoche, das ist doch eine Weile her schon, oder?
Ja, das ist lange her, also ich habe 87 diplomiert, also zwischen 84 und 87 war in Innsbruck, ja.
Jetzt kommen wir die 40 Jahre rein, oder? Also vor 40 Jahren.
Ja, und es ist wirklich, also das hat sich natürlich durch mehrere Sachen auszeichnet, aber man kann sich das halt nicht mehr vorstellen. Und wir haben damals eine sozusagen eine Schwesterntracht gehabt, die wir zu gewissen Anlässen einfach anzuhören haben. Ich bin nur in der Zeit Auszubildende oder Schülerin, hat man damals gesehen, gewesen, die eine Hüble tragen hat. Also im Nachhinein
lacht. Das ist der Wort am von dem Hüble.
Das ja, ich glaube, also das mit dem Hüble habe ich gleich einmal erledigt, weil ich habe lange Haare gehabt und das hat mich wahnsinnig gemacht und irgendwie habe ich dann gesehen, also wenn ihr wollt, dass ich eine gute Arbeit mache, dann bitte lasst mir das Hüble nach. Da waren sie dann Gott sei Dank bis auf der Sonderstation in Innsbruck sehr großzügig, da habe ich es tragen müssen. Aber es ist einfach, ja, das war damals eine andere Zeit, oder? Und ich weiß nicht, wir waren schon stolz drauf irgendwie. Heute könnte man sich das nicht mehr vorstellen.
Spannend, ja, ist gut. Also das mit dem Hübli, das müssen wir noch gucken, wenn da noch Foto findest.
Muss ich suchen.
Wenn ich es für gut empfinde, der hat das ja gerne. Ja, so, und dann ist ja irgendwo mal dein Weg Richtung Vorarlberg gegangen.
Ja.
Auf Xibergarnien. Jetzt, das würde mich jetzt so interessieren. Was war? Meistens ist es ja der Beruf oder die?
Die Liebe. Ja, ich habe mit 19 damals in Innsbruck während meiner Ausbildung meinen ersten Mann kennengelernt. Der hat damals studiert. Ja, und dann bin ich, er war dann mit dem Studium fertig. Ich war mit der Ausbildung fertig. Und dann bin ich 88 im Februar, kann mich noch gut erinnern, bin ich nach Vorarlberg gegangen. Mhm. Dann habe ich damals im Krankenhaus Bregenz angefangen. Auf der internen 2, das war es ja noch ganz gut.
Wie ist das Gefühl gewesen, so der erste Tag zu Vorarlberg? Wie jetzt bin ich da daheim?
Gut. Also ich habe mich in Vorarlberg gleich wohl gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ist ein kleines Ländle, aber es ist ein bisschen anders da. Man merkt, da ist jetzt gerade am Bregenz drum, es ist schon weiter. Du bist nicht so in dieser Talschaft drin. Es ist offener. Man merkt natürlich schon, dass das Land anders da tickt, viel Industrie, auch schon damals zu der Zeit. Also es war schon etwas anders. Und ich muss auch dazu sagen, wo ich nach Bregenz bin, also ich komme ja von der Uniklinik Innsbruck, wo natürlich die Uniklinik zur damaligen Zeit sehr hierarchisch war. Und das war in Vorarlberg oder in Bregenz.
Mit Zeichen lockerer oder wie?
Ja, ganz anders da geregelt. Okay. Es war auch etwas familiärer, aber ich habe das damals schon erlebt, dass es da ein sehr hoher Standard war, muss ich echt sagen.
Wenn jetzt der Vorarlberger und der Tiroler, was hat er gemeinsam, wo ist er ähnlich und wo geht er am bittest auseinander?
Das kann man so nicht sagen. Also ich glaube, dass Vorarlberg und Tiroler sehr viel Ähnlichkeit haben.
Hätte ich so gesehen, ja.
Die sind sich schon sehr nach. Die schauen schon auf ihr Land, gewisse Sachen sind ihnen noch extrem wichtig, sind auch genau, schauen gut aufs Geld.
Tiroler auch, oder wie?
Doch, Tiroler auch. Die ticken noch anders, die Bundesländer, oder? In Vorarlberg haben wir mehr Industrie oder viel Industrie. Ja. In Tirol natürlich dominiert der Tourismus.
Aber ist der Vorarlberg auch so patriotisch wie der Tiroler?
Der Tiroler
ist Lauans.
Ich glaube sogar, die Tiroler sind noch patriotisch, einmal zu der damaligen Zeit.
Ja, das sieht jetzt auch so.
Patriotischer wie Vorarlberg. Also. Ja, ja. Mit der Schützen und was sonst noch alles.
Ja, das ist schon unsere Geschichte, oder?
Ja, das ist Tradition, ist unsere Geschichte, das ist schon unser Stolz. Also ich bin nur stolz, dass ich eine Tirolerin bin. Das bin ich.
Das ist ja ganz spannend, oder? Diese Schützengeschichte. Wir haben ja auch Schützen, aber nicht in allen Gemeinden. Oder? Von Leichten wird sie natürlich alle ausgerückt. Von Hohenweiler, Sulzberg, das ist alles von Norden her gekommen. Eine spannende Sache, wie das mit den Schützen entstanden ist, wieso es da Schützen gibt. Und zum Beispiel sieht das auch, gibt es jetzt keine Schützenvereine.
Nein, also da gibt es jetzt also auch mit der Musik und so weiter. Also das ist... Da drin ist das schon eine sehr starke Prägung. Und nur sonst, also die Tiroler sind schon...
Ein stolzes Völkli.
Ja, absolut.
Das da Rosing. Und dann bist du so stolze Vorarlberger geworden und bist zu Bregenz dann stationiert worden.
Ja.
Wie ist denn nachher die Geschichte weitergegangen?
Ich war dann zwei Jahre auf der internen Station. Und dann habe ich mir gedacht, ach, ich muss jetzt doch irgendwo noch mal was anderes machen. Und dann habe ich geschaut, dass mir intern einen Wechsel ermöglicht hat auf die Kinderstation. Dann ist das wieder, wo man damals nicht ganz sicher war, gehe in die allgemeine Pflege oder mache ich doch, oder gehe ich doch in die Kinder- und Säuglingsheilkunde, in die Richtung, in die Pädiatrie. hat es mich dann doch auf die Pädiatrie in Bregenz gezogen. Und da war ich dann 3,5 Jahre und da habe ich mich dann so intensiv beschäftigt, sage ich jetzt einmal, mit lungenkranken Kindern, also jetzt gerade auch mit Mukoviszidose-Kindern und so weiter. Und da habe ich dann noch viele Dinge gelernt, wie autogene Drainage und so weiter, war dann noch in Belgien und so weiter. Und habe mich dann auch so spezialisiert, so in Richtung Asthma und so weiter. Und dann hast du halt dann irgendwann gemerkt, wie geht die Entwicklung in Bregenz weiter. Und dann habe ich in Dornbirn eine Möglichkeit gekriegt, damals auch auf der Kinderstation, damals noch unter dem Primar Ausra, mit Dr. Geiger eine Asthmaambulanz auf Fürst zum Stellen. Ja, und dann bin ich eigentlich dann nach Dornbirn gegangen.
Asthmaambulanz kann ich so verstauen, die Ambulanz ist, du hast du Ambulanz gesprochen können.
Es ist eine Spezialambulanz gewesen an einem gewissen Tag, wo lungenkranke Kinder, also asthmakranke Kinder gekommen sind. Mhm. Und mit den Kindern haben wir dann so gewisse Notfallsituationen geübt. Also alles auch in Richtung Prävention. Wie verabreichen sie die Medikamente richtig und so weiter. Haben dort Eltern geschult. Ich bin sogar mit den Kindern, hat man mir ermöglicht, schwimmen gegangen und so weiter. Also das war schon eine lässige Zeit. Auch damals Mukoviszidose-Kinder.
Also was sind, ist das, wenn ich frage?
Das sind Kinder, die endokrine Erkrankung haben. Also speziell, wenn es jetzt um die Lunge geht, die ganz viel Schleim, sehr Schleim produzieren, der natürlich diesen Austausch, Luftaustausch, Sauerstoffaustausch von der Atmung her, schwer beeinflusst und den Schleim, diesen zähen Schleim muss man auch posten. Und das habe ich da.
Das ist wie bei mir Bronchitis.
Ja, genau. Sammler und Abposten lernen. Und da gibt es eine eigene Atemtechnik, wo man das, wo man die Kinder erstens in der Situation begleiten kann und wo sie auch lernen können, um wirklich den Schleim zu sammeln und abzuhosten. Ja, und das habe ich damals in Belgien gelernt. War ganz, ganz eine interessante Zeit, habe ich gern gemacht.
Mhm. Und irgendwo hat es dann das Jahr 2007 geschlagen und da haben Edi dann auch in Hittis auch kennenlernen dürfen. Mhm. Da bist du auf Hittis auch gekommen. Hat es zwischen Dornbirn und Hittis auch nochmal eine Station gegeben?
Ja, ich habe ein Kind. Also, also hat es natürlich schon.
Du bist Mama geworden?
Ja, also davor habe ich mich von meinem ersten Mann getrennt, habe dann meinen jetzigen, meinen zweiten Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt 30 Jahre zusammen bin und ja, und hat dann, ja, nach, wir haben dann einen gemeinsamen Sohn gekriegt, 98, und nachdem ich die Elternzeit umgekehrt habe, war so diese Frage, was mache ich jetzt? Auf Kinderstation, auf der ich relativ lange in Dornbirn war, habe ich so nicht mehr zurück wollen. Also so dieser Akutbereich wurde nicht mehr so meins und nicht diese ständigen Veränderungen. Und natürlich, wir haben natürlich auch auf der Kinderstation auch in Dornbirn sehr viele onkologische Kinder gehabt. Also sehr viele herausfordernde Situationen. Und dann habe ich mir gedacht, ich glaube, das haben jetzt lang
gehabt,
gern gemacht. Aber jetzt machen wir was anderes. Und es ist schon mein Herz immer so, ja, für ein Pflegeheim hat das immer geschlagen, also so für den alten Menschen, für das Segment der Menschen. Und da bin ich eigentlich davor noch nach Wiedenau gegangen. Also ich bin echt einmal eine Zeit lang über die Grenze geguckt. Natürlich geguckt. Müssen alle einmal. Habe ich gemacht und bin nach Wiedenau gegangen, die haben damals eine Stelle ausgeschrieben gehabt als stellvertretende Pflegeleitung. Und dann habe ich mich gerade als Diplomierte beworben mit 80%. Der Max war 5. Und dann haben sie mich genommen und dann haben wir gedacht, das starten wir jetzt gerade. Das war für mich eine ganz lässige Zeit.
Weil?
Ja, das war so ein nettes Team. Da habe ich so richtig in diese Langzeitpflege reinwachsen können. Da waren auch noch viele Bewohner, die besser waren, aber auch einige, die einen hohen Pflege- und Betreuungsbedarf gehabt haben. Man hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt und ich habe mich da einfach angefangen zu entwickeln. Und ja, es war echt eine ganz schöne Zeit.
Was hat dich denn bewegt, von Wiedenau wieder weiterzuziehen?
Ja, es ist halt so die Frage irgendwann so entstanden, oder? Mein Gott, wo ist deine Richtung, oder? Und da haben wir dann die Frage gestellt, entwickle ich mich in ein Fach weiter, fachlich weiter, oder gehe ich denn doch irgendwann in eine Führungsverantwortung, also in eine größere Führungsverantwortung. So mein Traum, gebe ich schon zu, was ich immer so geliebäugelt habe, war schon einmal Pflegeleitung sein. Und ich habe mir den Denke, dazu brauchst du einfach eine Management-Ausbildung, Führungsausbildung. Und dann habe ich mir ein bisschen umgeschaut und dann hat es damals die erste Ausbildung gegeben, Basales und Mittels Pflegemanagement in Vorarlberg. Und dann habe ich gedacht, das wäre was. Aber da habe ich gewusst, da muss ich wieder zurück nach Österreich, also nach Vorarlberg. Oh. Und weil in der Schweiz, das ist nicht gegangen. Und dann haben wir halt da einen Arbeitgeber gesucht, der gesagt hat, das unterstützen wir. Also ich hab Dienstfreistellung braucht, die Ausbildung haben wir selber gezahlt damals. Und dann habe ich angefangen zum Bewerben. Und was ganz lustig ist, ich habe mich nicht an vielen Orten beworben, aber ich habe mich unter anderem bei der Benevit beworben damals schon. Mhm. Nur die Benevit hat sich nie zurückgemeldet. Und dann habe ich mich in der Seniorenresidenz beworben und die damalige Pflegeleitung hat gesagt, doch super, komm, wir unterstützen dich. Und dann habe ich dort angefangen als Wohnbereichsleitung und habe die Ausbildung gemacht. Und so nach einem Jahr ist dann offensichtlich meine Bewerbungsunterlagen bei der Benevit irgendjemandem aufgefallen. Die haben jemanden gesucht und die haben mich tatsächlich nach einem Jahr kontaktiert, ob ich nicht Pflegeleitung in Hittisau machen möchte.
Also von der Bewerbung, wo ein Jahr alt gewesen ist quasi.
Genau. Ob ich nicht nach Hittisau gehen will und dort Pflegeleitung mache. Dann habe ich gesagt, also nein, also verdammt, ich fahre jetzt nicht nach Hittisau. Nach Hittisau gehe ich jetzt nicht. Und dann haben wir das
Hittisau überhaupt kennt.
Natürlich. Natürlich habe ich das
gehört. Der Leckensee und Schwimmbad nicht.
Nein, man muss sich vorstellen, also ich habe sogar die kirchliche Trauung damals bei meinem ersten Mann war in Bregenz. Und Small haben wir in Hirsche im Franz-Reiter-Saal den
Ritter von Bergmannsaal.
Im Ritter von Bergmannsaal haben wir den erkennt mal. Also ich habe Hittisau schon gekannt.
Aber wir haben nicht das Rubachtaber Musik gemacht.
Nein,
gell?
Das nicht.
Was ist das für eine Musik?
Das Duo Charlie war das damals noch. Das weiß ich noch. Jedenfalls, ich habe mir das überlegt, dann bin ich zu meinem Mann gegangen und ich habe gesagt, ich weiß jetzt nicht, was ich da tun soll. Also nach Hittisau fahren. Dann habe ich einmal geschaut.
Wo ist das?
Nein, Google Maps, wo es ist. Nein, es noch keins gegeben, aber mal schauen, wie lange fahren wir da hin und so weiter. Dann haben wir es hin und her überlegt. Und dann habe ich mich dann doch entschieden, die Chance jetzt einfach zu nutzen und zu sagen, das mache ich jetzt. Und bin dann wirklich zuerst als Pflegeleitung rein und dann ein halbes Jahr später habe ich dann die Heim- und Pflegeleitung damals übernommen. Die Benevit hat sie damals auch noch nicht lange gegeben, erst 5 Jahre. Ja. Und dann hatten ich das damals übernommen, ja.
2007.
August 2007.
Und dann bist du ein paar Jahre geblieben, ne?
Ja, bin ich ein paar Jahre geblieben. Eigentlich gesamt 5 Jahre, wobei ich nach 3,5 Jahren schon Aufgaben übernommen habe von der Zentrale. Die haben, da hat es einen Wechsel gegeben in der Zentrale, in der Benevit damals. Die haben Zentrale Heim- und Pflegeleitung oder Pflegedirektoren gesucht und dann habe ich hat man mich damals, wie es halt so oft ist, extern empfohlen, dass mir intern ist einem dann aufgefallen, die aus Hittisau, wo so weiter weg ist, die könnte man doch eine Quelle mehr weiterentwickeln, die hätte Potenzial. Ja, und dann habe ich das übernommen. 60% damals Heim- und Pflegeleitung Hittisau und 40% habe ich zentral übernommen, habe nebenher dann noch angefangen, an der Donau-Uni Krems höhere Pflegemanagement zum Studieren.
Das ist das MBA gewesen von 2000?
MSc.
Oder MSc, das
genau.
Ist nochmal was anderes?
Das ist das höhere Pflegemanagement war das. Mhm. Und danach habe ich noch das Upgrade gemacht mit dem MBA, Vertiefung Gesundheitsmanagement.
Wenn du diese Ausbildung hernimmst in Krems, ist es jetzt mal in Krems gesehen.
Ja.
Was sind da noch für, sagen wir so, 3 Aha's geblieben, wo die prägt sind?
Also ich habe Gott sei Dank einen ganz guten Kollegen gehabt, mit dem ich immer noch befreundet bin, wo wir gemeinsam diese Hürden geschafft haben. Wir haben da beide Masterthesen zusammengeschrieben. Und das allein hat vieles einfacher gemacht, es irgendwo einen Kollegen zu haben, einen Freund zu haben, mit dem man das gemeinsam schaffen kann. Nebst 100% Beschäftigung, das muss man einfach dazu sagen, und nebst Familie. Sparte war natürlich auch vieles neu. Man hat einfach Leute aus ganz Österreich getroffen.
Ja. Du hast die austauschen können.
Wir haben irrsinnig tolle, interessante Referenten gehabt. Mhm. Und es war einfach so ein bisschen der Blick außerhalb Vorarlbergs. Das ist das, was wirklich super war. Und natürlich muss ich dazu sagen, der beste Gespritzte gibt es in Krems. In der Wachau.
Du, wir zeigen, der ist ein einmaliges Erlebnis am Abend und am nächsten Tag hat nichts gemerkt, wie viel Kopf weggeht.
Den hat's, naja, man hat schon geschaut, auf die Dosis hat man geschaut, aber den hat es dringend gebraucht, zum auch das zum Schaffen.
Diesen Druck, oder? Weil das ist natürlich eine Ausbildung, ein MBA ist gerade da, so eine Sache, da geht es schon zur Sache. Das ist kein Kindergeburtstag, oder?
Nein, es ist, man muss dazu sagen, das ist Fernstudium. Also wir haben da eine gewisse Präsenzzeiten gehabt. Das hat geheißen, dass wir zu den Präsenzzeiten, wo wir oft 4, 5, 6 Tage in Krems waren, 3, 4 verschiedene Fächer gehabt haben. Ja. Und da hast du immer schon Vorarbeiten leisten. Ja. Und dann hast du die Präsenzzeit gehabt und dann hast du Nacharbeiten machen müssen. Entweder eine Prüfung oder eine Hausaufgabe schreiben. Und ich habe mir mal zusammengerechnet gehabt, also bis zur Masterthesis beim höheren Pflegemanagement haben wir allein schon 500 Seiten geschrieben und da hat es noch keine KI gegeben. und dann ist erst Masterthesis gekommen. Also das war nebenberuflich, hat so verkasse jedes Wochenende.
Vollgas.
Vollgas, ja.
Es rührt dich aber nicht, dass du es genau hast, oder? Im Gegenteil.
Nein, also ich glaube, wenn man sich auf das einlädt, also nicht nur, dass man sieht, man entscheidet sich für Führung, für ein Management eben, man will, ist schon bereit, die Verantwortung zu übernehmen, muss man sich einfach öffnen. Und einerseits muss man auch bereit sein, sich als Mensch oder als Person weiterzuentwickeln, aber man braucht natürlich auch Handwerkzeuge, Instrumente. Braucht du Argumentationsgrundlagen.
Ja. Jetzt hast du wirklich viel gelernt in Krems und du bist sehr, sehr lange in der Pflege. Was hast du von deinen Pflegebewohnern und Bewohnerinnen lernen können für den Lehrer?
Also ich bin ja auch, wo ich Pflegeleitung in Hittisau war, ja ganz lang in der Basis, also auch immer wieder in der Basisversorgung gewesen. Also
an der Front?
An der Front, natürlich. Und es relativiert vieles. Man sieht einfach, wie es am Bewohner, an das, was man auf Führungsebene entscheidet, wie das ankommt. Und so dieser direkte Kontakt, diese Zufriedenheit und auch Wertschätzung oder das Feedback, was man da auch kriegt, das ist schon etwas, was eigentlich unbezahlbar ist. Und das ist eigentlich schon auch ein Teil, wo einfach bei uns einfach in der Pflege einfach wunderschön ist. Natürlich muss man dazu sagen, haben wir natürlich auch zunehmend mehr kritische und herausfordernde Bewohner. Auch Bewohnersituationen. Wir haben natürlich auch Angehörige, die auch viel, sage ich jetzt einmal,
Drehrede willet.
Ja, auch Ballast mitnehmen, was oft ungeklärt ist und so weiter. Und jetzt werden sie auch in dieser Versorgungssituation oder in diesem Lebensabschnitt ihrer Eltern oder
Partnern
nochmal mit ganz anderen Themen konfrontiert, das macht auch was, weil es einfach sehr emotional ist.
Ja, ist klar.
Und aber ich muss schon sagen, es ist schon so.
Gibt es irgendwas, was da mitgenommen hat, wo du, ob das eine Dankbarkeit oder Ehrfurcht ist, mit, oder wie man umgeht miteinander? Beispiel, doch, du begleitest die Menschen im Prinzip am Lebensabend und in den allermeisten Fällen natürlich bis sie die nächste Ebene geht.
Also was ich mitgenommen habe, ist natürlich sehr viel für Bewohner, aber auch die Situation, was es für Mitarbeiter bedeutet. Und am Ende des Tages, das Feedback oder diese Situationen, wo du mit Bewohnern erlebst, dieses Danke, aber auch dieser Umgang auch ab und zu mit schwierigen Situationen, wo du dann auch überlegen musst, wie können wir das jetzt gut bewerkstelligen. Auch die Situationen, auch was Mitarbeiter auch brauchen, damit sie Bewohner gut versorgen können, gut begleiten können, das hat sicherlich extrem meine Haltung, auch die Haltung, was es braucht, auch auf Führungsebene geprägt.
Was brauchen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, diesen Job so gut wie möglich zu machen?
Also es gibt ja immer etwas, was wir sagen, oder geht es den Mitarbeitern gut, geht es den Bewohnern gut. Also das ist ja, also es menschelt, also ist ganz klar, das lässt sich nicht trennen, oder? Was mich schon einfach auch prägt, ist einfach das, dass ich versuche einfach auch darauf zu achten, dass Mitarbeiter eine gute Arbeitssituation haben. Und dass der Mitarbeiter genau der gleich hohe Stellenwert für mich hat wie der Bewohner. Da gibt's keine Reihenfolge. Ich muss auch verschauen, dass man da immer wieder, und es ist eh schwierig genug, die Balance finden. Weil natürlich die Situation so ist, früher sind die Leute gekommen in unsere Einrichtung und sind da mindestens einmal ein Jahr geblieben. Die Leute kommen jetzt immer schlechter. Wir wissen oft viel weniger über den Mensch, weil es oft auch die Angehörigen nicht mehr so viel wissen, oft keine Angehörigen mehr gibt. Und sie bleiben noch viel kürzer. Wir erleben einfach oft Situationen, dass ein Bewohner oft nur eine Woche da ist und bei uns verstirbt. Und du begleitest ihn aber die Woche. Und was das denn oft auch für Mitarbeiter ist oder bedeutet, oder die keine Chance haben, eigentlich
kennenzulernen.
Und den eigentlich in dieser letzten Lebensphase, in dieser terminalen Phase noch versuchen, gut.
Aber ist das schon die Tendenz, dass sie immer älter kommen, schlechter, also unter anderem werden Gesundheit schlechter kommen und noch die letzten Meter, die letzten Monate oder Jahre, in dem Fall fast nicht mehr Jahr, sondern die letzten Tage oder Monate in der Bühne verbringen?
Also das Thema ist, die Leute kommen immer schlechter und sind auch immer in einem kürzeren Zeitfenster bei uns. Es ist also natürlich, oder? Also wenn kommen die Leute zu uns oder die Leute kommen einfach zu uns, wenn die Versorgung daheim nicht mehr möglich ist. Also auch mit der 24-Stunden-Pflege und so weiter. Und das heißt dann schon einfach auch, dass es oft Bewohner sind oder Menschen sind, die natürlich nicht nur physische Erkrankung haben und körperlich einfach nicht mehr in der Lage sind, ihren Alltag zu bewerkstelligen, sondern einfach auch, wo psychische Krankheitsbilder auch vorherrschen. Und diese Komplexität, die wird dann daheim schwierig.
Also das heißt, es fängt viel, die 24-Stunden-Hilfe schon ab, aber wenn es nicht mehr geht, kommen sie im Prinzip wirklich in die Pflege.
Also man muss natürlich sagen, der ganze ambulante Bereich, also viel fangen die Angehörigen ab, viel mit der 24-Stunden-Hilfe, viel natürlich auch der Mohi und die Hauskrankenpflege, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Ja. Und wir sind dann halt einfach, und es wird immer mehr bei uns, der stationäre Bereich, der sich dann um die Menschen kümmert, wo einfach in dem anderen Setting einfach nicht mehr zu versorgen sind.
Was hat sich jetzt für dich, also ich glaube auch ein Wandel, was hat sich für dich die letzten 20 Jahre in der Pflege wirklich drastisch verändert? Ist natürlich das ein Teil, dass sie immer kürzer da sind, denke ich. Ist das vor 20 Jahren anders gesehen?
Ja. Also in Hittisau, ich kann mich noch gut erinnern, da sind Leute Jahre gewesen. Manche Jahrzehnte. Also das hat sich drastisch verändert. Das findet so nicht mehr statt.
Ich glaube, jetzt sind dann 9 Standorte Benefit. Acht Standorte. Ich meine, das ist natürlich eine Herausforderung. Und diese Werte, was du siehst, kannst du nicht alleine weitergeben. Das musst du natürlich dem ganzen Team. Gibt es da irgendwie Teambuilding, wo ihr alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenbringt? Ist das möglich?
Also man muss sagen, dass es die Benefit die Vorarlberger Pflegegesellschaft, ich muss es immer dazu sagen. Wir sind ja auch nur in Vorarlberg, jetzt 24 Jahre alt ist. Ich bin jetzt seit 19 Jahren dabei und ich bin in dem Unternehmen einfach mitgewachsen. Und mit mir sind ganz viele andere Mitarbeiter und Führungskräfte auch mitgewachsen. Und ich habe ja auch einen Kollegen, der Thomas. Wir sind ja in einer Doppelgeschäftsführung. Der ist auch schon 16 Jahre im Unternehmen. Und durch das, dass es wirklich ganz viele Mitarbeiter gibt, die mit dem Unternehmen nicht nur auf Führungsebene, sondern auch sonst mitgewachsen sind, gibt es dem Unternehmen eine riesengroße Stabilität. Also wir haben einfach auch so das Leitbild, da fühle ich mich wohl, diese Wertehaltung einfach mit dem Team weiterentwickelt. Die müssen das auch betragen. Wir versuchen natürlich schon von Seiten der Geschäftsführung mit der Führungsebene und mit den Mitarbeitern eine gewisse Präsenz zu zeigen und da immer vor Ort zu sein. Wir haben Teambuilding-Sachen und so weiter. Das machen wir auch alles. Aber es ist jeden Tag, musst du das leben. Und es heißt jetzt nicht so, dass das immer, so einfach geht, weil zwischendurch gibt es einfach auch schwierige Entscheidungen zum Treffen. Und die letzten Jahre waren schon für alle extrem herausfordernd.
Was war für dich die schwierigste Entscheidung, was ich je treffen müssen? Gibt es sowas?
Ja, hat es eigentlich schon einiges gegeben. Also, wir haben zum Beispiel das Pflegeheim Langenegg hat man damals geschlossen, weil man eigentlich auch keine Perspektive, keine Zukunft für einen Neubau hergebracht hat. Das war, wenn man so ein Heim oder so eine Einrichtung lang hat, tut es natürlich ein kleines weh. Ich kann mich auch erinnern, wir haben damals zu meiner, also wo ich noch Pflegedirektorin war, auch ganz eng begleitet. Da haben sich im Pflegeheim in Audine die geistlichen Schwestern innerhalb von einem halben Jahr zurückgezogen. Das sind dann irgendwann einmal, glaube ich, nur mehr drei geistliche Pflegekräfte drinnen gewesen, wo die Bewohner versorgt haben. Man hat müssen ein ganz neues Team zusammenstellen. Das war oberdramatisch. Also da habe ich ganz viel gelernt, vor allem was nicht funktioniert. Ja, so die Neubauten und so weiter, das hat schon extrem. Aber ich glaube, die schwierigste Zeit war die Pandemie.
Ja, das glaube ich, das ist.
Das war existenziell.
Danke, meinte mir recht herzlich bei meinen Kooperationspartnern der Wälderversicherung und Angelsbuch und der Hotellerei Torkeles Wald und Floh aus Ballerschön.
Gibt es Nachwehen von dem Thema oder was hat sich dort am meisten verändert, wie wir davor gesehen sind und danach?
Ja, sage jetzt einmal so. Also man hat so im ersten Jahr einen extremen Zusammenhalt gespürt im Unternehmen. Also der war ganz brutal. Das kann mich noch gut erinnern, 2020. Denn so im Frühjahr, auf den Sommer rein, hat es angefangen langsam zu bröckeln. Und man hat so gemerkt, der Kit, also das, was uns so verbindet, auch die Kultur, wo wir im Unternehmen Kit haben, auch durch die Kommunikation, also die Teamsitzungen, Betriebsausflüge, Fortbildung und so weiter, alles, was nicht mehr stattgefunden hat, der Kit ist verloren gegangen. Und es hat echt angefangen zu bröckeln. Und wir haben einfach sicherlich 21, 22, auch noch 23 eine extrem hohe Fluktuation gehabt. Und du hast aber nichts mehr rekrutieren können. Also auch wir waren gezwungen, teilweise Betten nicht zu belegen, weil wir kein Personal gehabt haben.
Also die haben es nicht mehr gepackt?
Nein, wir, haben auch keine, also wir hätten auch die Pflege- und Betreuungssituation nicht bewerkstelligen können, weil zu wenig Personal da war. Also das haben wir nicht ganz, das wäre nicht ganz gegangen. Und wir haben uns dann noch überlegen müssen, wie geht das weiter, oder? Vor allem, wenn hat es ein Ende? Was kommt nach? Und da haben wir damals angefangen zu überlegen, ja, was halt in der Pflege auch eigentlich immer schon war. Man hat es nur vergessen gehabt, wir rekrutieren aus Drittstaaten. Den Weg sind wir dann gegangen. Also die Pflege hat ja eine Kultur diesbezüglich. Also ich kann mich auch erinnern, in Hittisa damals haben wir schon Mitarbeiter gehabt, wo es in den gekommen sind, Philippinen und so weiter. Ich kenne das in der Pflegelandschaft seit der Arbeit und das hat eigentlich auch immer super funktioniert. Und das Thema sind wir angegangen.
Hat es funktioniert?
Also das Thema ist, natürlich funktioniert es, aber es ist nicht einfach. Also weder für die Menschen, die sich bereit erklären, zu uns zu kommen, noch für uns im Management mit dem ganzen Prozess, der damals nicht reibungslos funktioniert hat, weil das Land Vorarlberg also nicht darauf ausgerichtet war, jetzt auf diese auf dieses Recruiting und natürlich auch auf die Mitarbeiter vor Ort. Ja. Und da ist natürlich Kommunikation und vor allem Sprache. Also deutsche Sprache sprechen ist eines, sie denn tatsächlich auch zu verstehen, vor allem wenn es um Dialekte geht, nochmal ganz was anderes.
Jetzt, das ist der Zeit gewesen, jetzt hat sich auch wieder viel gewandelt. Wir haben wieder eine Hochkultur gehabt, du hast überall Arbeitsplätze gefunden. Jetzt hat sich die ganze Geschichte wieder gedreht. Warum sollen junge Leute im Pflegeberuf gehen?
Also erstens muss man mal den Mensch mögen. Und zwar mit allem, was er bietet.
Mit allen Raffinessen.
Mit allem, was man bietet, oder? Und man muss einfach wirklich einen Sinn darin sehen und auch einen Zugang haben. Du brauchst eine gewisse Empathie, ein gewisses Einfühlungsvermögen für das. Das heißt aber nicht, dass du die aufgeben darfst. Also du musst auch für dich ganz klar eine Grenze ziehen, ja, auch mit dir Selbstpflege betreiben und so weiter, weil sonst funktioniert das nicht. Ich glaube, was der wenigste bewusst ist, ist, wie interessant der Beruf ist, vor allem auch fachlich, egal in welchem Setting das man arbeitet. Mhm. Es ist der wenigste bewusst, das erleben wir gerade in der stationären Langzeitpflege, wie viel das du können und wissen musst, um diese Verantwortung überhaupt zu tragen. Mhm. Es ist nicht einfach, wir tun die Leute nur Wäsche und es ist sonst nichts. Nein, du musst bei jeder Pflegehandlung wissen, warum, wieso, weshalb. Du musst den Prozess planen können. Du musst ein Risikomanagement musst du führen können. Du brauchst brutal viel Hintergrundwissen. Du musst Prozesse führen können. Du musst auch am Tag, vor allem auch im gehobenen Dienst, musst du Mitarbeiter führen können. Im Spital ist immer so dieser Fokus auf das medizinische Fachwissen, das du auch ganz unweigerlich auch bei uns brauchst. Weil bei uns, wir haben nicht jeden Tag einen Arzt da. Bei uns ist die Pflege die oberste Qualifikation. Und die muss die Kompetenz haben, eine Beurteilung abzugeben. Wie entwickelt sich der Bewohner? Verschlechtert sich was? Wie beschreiben wir das? Muss ich jetzt den Arzt kontaktieren? Muss ich noch nicht? Wem muss ich kontaktieren? Wie können wir das jetzt noch lösen? Und so weiter. Da braucht es brutal eine hohe Fachkompetenz. Und das Zweite ist schon einfach das, man kann ganz viel machen. Also du kannst dir extrem weiterentwickeln. Du kannst als Pflegeassistent anfangen, du kannst Pflegefachassistent machen, du kannst dich weiterentwickeln in den gehobenen Dienst bis zum Bachelor. Du kannst dich für eine Fachebene, für Spezialisierungen entscheiden, ob das im Akutbereich, in OP, Anästhesie, Intensiv, keine Ahnung was alles ist, oder ob in die Praxisanleitung, das ist bei uns genauso in die Praxisanleitung, in Palliativcare, Gerontopsychiatrie, bis hin auch ins Management. Und du kannst sogar Geschäftsführerin wäre. Also es ist für die Pflege alles möglich, bis hin zur Pädagogik.
Es ist jetzt wunderbar, dass man den Podcast zurückspulen kann, dass man das alt noch einmal lesen kann, was du jetzt aufgezählt hast an Entwicklungsmöglichkeiten.
Ja, es ist ein ganz breites Portfolio.
Das sehen wir von außen nicht.
Nein, das sieht man nicht. Und du entscheidest dich irgendwann einmal für eine Richtung. Und natürlich ist es klar, dem einen passt es und der andere sagt, jetzt möchte ich mich weiterentwickeln, jetzt möchte ich in die Richtung oder in die Richtung gehen.
Du hast verschiedene Richtungen.
Du hast verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Richtungen, verschiedene Settings. Du kannst dir Beschäftigungsausmaß aussuchen, du kannst sogar sagen, wenn die ist dir möglich zu arbeiten. Wir haben Schichtdienst, wir müssen einen 24-Stunden-Betrieb bewerkstelligen. Es ist alles
und
möglich.
Und du bist regional. Du musst wieder mal so weit fahren, im Normalfall.
Ja, das ist in Vorarlberg, hat einen hohen Stellenwert, das ist nicht weit fahren.
Ja, das ist da. Ich hätte so, wie ich fahre, ist gerade so gegangen für dich. Das war wie.
Wobei ich beeindruckt bin, also viele Wälder fahren ja nach Dornbirn und sogar nach Rankweil ins Krankenhaus. Also man nimmt viel in Kauf, auch, wenn man irgendwo sein will.
Total. Und nichts zu vergessen, in ein paar Jahren wirst auch du dein neues Leben, dein neuer Lebensabschnitt, denke ich, dass du bis 75 Geschäftsführerin bleiben möchtest. Also wird der Job denn eh geschwind einmal in ein paar Jahren einmal frei, wo man sich hinentwickeln kann. Klingt doch gut.
Also absolut, wir suchen immer Leute, wo wo über den Tellerrand schauen, wo
und sie gerne Verantwortung übernehmen.
Wo sie weiterentwickeln wollen, wo auch bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das nicht, sage ich, nur als Last oder als Pflicht, sondern einfach auch als Chance und auch als Möglichkeit, etwas zu verändern. Sonst macht man das nicht. Und die Möglichkeit, die gibt es in unserem Unternehmen schon.
Schön.
Die ist groß.
Und die Chance und die Möglichkeit, jetzt an diesen sogenannten Nussgipfel zur Maiga, wo man durchgerichtet herrscht, ergreifen wir jetzt. Machen wir eine kleine Pause.
Gerne, ja.
Ein zweiter Teil. Kann man? Lassen wir es uns gut gehen, oder?
Ja, gern.
Schon mal überlegt, eine kurze Auszeit zum Nie, einfach mal 2-3 Tage abhauen und gerne weit fahren, dann hätte ich eine gute Adresse. Und zwar zu Balderschwang. Gleich noch eine Grenze, wenn der Verhältnis auf Balderschwang fährt, auf der linken Seite. Torkeles, Wald und Flur. Die Familie Torkele ist schon seit Jahrzehnten bemüht, die Gäste so richtig zu verwenden und sie wohlfühlen zum Lau. Ob das 2-3 Tage sind oder was Urinat sind oder auch nur ein Testbar. Alles ist möglich. Und wenn ihr Glück habt, dann treffen sie sich gerne mich. Nämlich ich bin dreimal in der Woche dort drinnen als Aufgussmeister. Wir sehen uns im Torkeles.
Carmen, vielen Dank. Wenn es eine Nuss gibt, verlierst du den Kanal und dir was gefällt, Rebecca.
Ja.
Da gibt es die besten Nussgipfel. Ist natürlich immer subjektiv. Gell? Was ist das Beste?
Was ist das Beste?
Jetzt darf mich aber interessieren, was ist das Beste an Carmen, wenn wir ganz schön dran sind. Jetzt hast du so viel erzählt über das, was du machst, was du gelernt hast, was du erfahren hast. Was sind deine Leidenschaften?
Hobbys.
Ja, Leidenschaften.
Leidenschaften. Also, meine Leidenschaften. Also sicherlich der See. Also ich habe, bin sehr gern auf dem Wasser unterwegs.
Nicht unter dem Wasser, nicht sondern unter dem Wasser, dem Wasser.
Immer auf dem Wasser. Mhm. Also ich genieße den Bodensee. Da haben wir Gott sei Dank Motorbötle, wo wir den ganzen Sommer unterwegs sind.
Der ganze Sommer heißt, also wenn du frei hast, 2-3 Tage ab auf den See und dann
Freitag, Nachmittag los. Und
so Gnot wie es geht.
So Gnot wie es geht. Und wir fahren Meersburg, Untersee, Überlinger See.
Mein Gott, und dann ist es Fisch leer.
Ja, und genüssen das. Also, das ist wirklich also so eine Leidenschaft. Natürlich, was eine zweite große Leidenschaft ist, ist das Reisen. Mhm. Also, sofern es nur irgendwie geht, verreise ich sehr, sehr gern.
In Südtirol?
In Südtirol auch, aber einmal bei uns so gute Freunde drunter, natürlich im Südtirol auch und
was
Tirol,
sind?
Aber.
Wo schützt ihr am meisten? Wenn ich jetzt spontan sage, jetzt haben wir 3 Wochen ab.
Südostasien.
Südostasien. Mhm. Weil?
Ah, das ist, also erstens ist das Essen unten fantastisch. Also ich liebe das Essen. Ich mag auch die Menschen. Also ich mag auch dieses Tempo, dieses Lebensgefühl, was ich habe. Ist unkompliziert zu bereisen. Also ja, das Klima, ein Traum. Kultur.
Also subtropische Klimamarsch gehen.
Ja.
Wenn noch 10 Minuten das T-Shirt klappt.
Gott. Also, aber es ist nicht so dramatisch. Also, ich schaue schon zu welchen Jahreszeiten, also Zeiten, ja, dass ich gehe. Aber also mir macht das eigentlich nichts aus. Und auch die Kultur. Also, das ist immer mega interessant.
Mhm. Wenn du das machst, wolltest du das ja mit dem Mann, dem Walter. Mhm. Wo hast du denn den Walter kennengelernt?
In Dornbirn. Am Marktplatz.
Auf dem Markt, oder wie?
Auf dem Marktplatz in Dornbirn. Donnerstag, nein.
Ja, genau. Donnerstag
6.25. Da war noch 25. Viel los damals. In Dornbirn, am Marktplatz, am Donnerstag, ja.
Okay. Mhm. Und dann ist er drüber weggelaufen und hast du angeredet oder er dich?
Nein, schon eher mich, aber wir haben uns vorher schon mal, sind wir uns über den Weg gelaufen. Und dann haben wir uns ja, immer wieder versucht, einen Kaffee auszumachen, ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir uns tatsächlich dann einmal getroffen beim Furtgau. Mhm. Und dann ist aus einem Kaffee doch was, sage ich, sind 2 sauer geworden. Und ja, und dann haben wir uns gut unterhalten, einen super Abend gehabt. Ja, und dann haben wir halt uns für den nächsten Tag auch wieder verabredet, wie man es halt so gehörig macht. Ja, und dann...
Dann hat das funkert und knarrt und geschnellt.
Funkert hat es eigentlich gleich, wo ich den gesehen habe, habe ich gewusst, der ist es. Aber natürlich haben wir gedacht, man kann sich jetzt eine kleine Zeit lassen und man schaut sich die Sache mal an. Aber es hat sich...
Du warst wehrlos. Das hat er da schon auch gesehen wahrscheinlich.
Ja, wehrlos bin ich selten, aber ich habe mich zumindest so gestellt. Und damit es einfacher wird. Ja, und seitdem sind wir zusammen, ja. 30 Jahre.
30 Jahre. Mhm. Und wir haben einen gemeinsamen Sohn, glaube ich, der Max, wie man erzählt.
Der Max, ja.
Der ist jetzt auch schon ein bisschen ausgebüxt aus dem Vorarlberg, oder?
Natürlich, ist ja gut. Und hoffe, er kommt da wieder zurück.
Wo ist er jetzt?
Also, der Max hat in Bregenz eben die Krankenpflegeschule gemacht. Mhm. Ist dann nach Wien gegangen. War jetzt fast 5 Jahre in der orthopädischen Klinik in Speising in der Anästhesie. Ja, und ist jetzt mit seiner Freundin nach Erpfendorf zu suchen. Wer Erpfendorf nicht kennt, hat es auch nicht gewusst, ist neben St. Johann. Schafft dort jetzt seit 1. Mai. Und da gibt es
ein großes Hotel, wie heißt das, Lerchenhof.
Ja, der Lerchenhof gibt es.
Also wir haben einen Tennisspiel gesehen.
Fünf Sterne.
Zwei Nächte haben wir noch besucht. Eine hohe Nacht haben wir gehabt. Aber das ist noch gegangen, da haben wir wirklich Tennisspiel können, war cool. Fünf Sterne, ja, das haben wir noch am Zauberer gesehen, die fünf Sterne.
Ja,
also. Aber das ist ein super Haus. Also ja. Das ist ein Dorf, das ist kein Haus mehr,
das ist ein Dorf, ja. Cool. Und jetzt schafft er in St. Johann im Krankenhaus in Anästhesie.
Ja, spannend.
Also ich habe rekrutiert.
Du hast mir da wahrscheinlich vorgelebt. Also dieses Gefühl, das ist ja ein Lebensgefühl. Wir haben sogar vorhin noch gehört, was bewegt dich oder mit Menschen zu schaffen. Und wir haben jetzt gerade in der Pause auch einiges geredet. Das hätte eine eigene Sendung gegeben. Eine Pausensendung.
Pausensendung.
Das wäre jetzt auch mal eine Idee. Ja. Die Herausforderung auch mit der Digitalisierung in der Pflege, was natürlich viel helfen kann. Aber der Mensch ist doch noch, ich glaube, das Wichtigste, was du brauchst in der Pflege, will das kann die KI nicht übernehmen. Obwohl, wenn man nicht um China guckt, da hat man schon Roboter, wo schlussendlich die Pflege übernehmen und mit diesem Bewohner redet. Schauen wir, wo die Reise das hingeht. Hm?
Ja, ich muss immer lachen, weil wenn wir in Südostasien unterwegs waren und du hast den Fernseher einmal eingeschaltet, dann hast du immer so gesehen, welche Lösungsangebote sie in Bezug auf Hilfsmittel gehabt haben, welchen Zugang überhaupt so die Asiaten haben, jetzt in Bezug auf Roboter, gerade wenn man nach Japan geht und so weiter. Das ist ganz interessant. Jetzt reden wir aber von Vorarlberg, von Österreich, Mitteleuropa, wo manche Dinge so besonders da laufen. Ich glaube, die Vorstellung, dass KI jetzt in der Pflege uns Pflegekräfte einspart oder Menschen ersetzt. Ich glaube, das wäre ich sicher nicht erlebt und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, weil es schon diesen menschlichen Kontakt braucht. Also nicht nur in der Leistungserbringung, sondern auch im Umgang. Es braucht diese Empathie, es braucht diesen menschlichen Zugang. Aber was KI ganz sicherlich kann, ist, es wird uns viele Dinge, viele Prozesse erleichtern.
Und um das soll es aber auch. Das ist ja der Sinn der Sache. Es soll uns nicht erleichtern, soll uns nicht ersetzen, soll aber unseren Freiraum bringen, Neues zu tun.
Ressourcen zu schaffen, absolut.
Ressourcen zu schaffen. Dass man mehr Zeit hat, eventuell auf den See zu gehen.
Ja, oder sich zu einem Bewohner ansetzen.
Wenn man so, oder zu einem Bewohner, genau, um sich Zeit zu nehmen.
Genau.
Wenn wir bei den Bewohnern noch einmal zurückkommen, das ist schon so, dass der Glaube eine große Rolle spielt bei den Bewohnern. Wie wichtig ist der Glaube bei den älteren Menschen?
Das ist ja ganz unterschiedlich, oder? Also ganz grundsätzlich, ich glaube, aufs Alter an besinnt man sich immer
an was bisschen man glaubt. Wo geht es nachher rein mit mir?
Wo geht es nachher rein? Und natürlich, wo kommen wir her und was hat mich geprägt? Und das kommt aufs Alter an immer. Jetzt ist natürlich schon so, dass der Zugang zum Glauben natürlich im Bregenzer Wald noch
ausgeprägter
ist als im städtischen Bereich. Aber natürlich erleben wir auch zukünftig da ganz andere Zugänge natürlich auch, weil oft viele den Glauben jetzt nicht mehr so aktiv.
Aber was halten Sie sich denn, wenn Sie der Glaube sind? Dann lautet es einfach gerade.
Nein, das nicht. Also ich glaube, wenn das eine Zeit lang während seiner Lebensphase nicht so präsent war, ich glaube, im späteren Alter wird es dann immer wieder einmal Thema. Denn suchen die Leute wieder eher irgendwo einen Zugang oder einen Raum wieder, wo sie für sich das wieder auch neu aktivieren können. Aber es ist schon sehr, sehr individuell. Vor allem muss man natürlich auch sagen, braucht so eine gewisse Kognition dazu, das einfach auch, dann auch noch aktiv zu bewerkstelligen oft. Und das ist dann oft schwierig, oder? Wenn Bewohner in einen schlechteren psychischen, physischen Gesundheitszustand zu uns kommen, dann ist das dann oft nicht mehr so aktiv. Aber die Prägung von früher her, die bleibt. Und die Gestaltung von Messen oder wieder dort reinzugehen, da kannst du sie dann irgendwo auch wieder gut abholen.
Wie bist du geprägt?
Ja.
Aus Tirol dann Mädchen, weißt
du? Römisch-katholisch.
Also natürlich. Wie gehst du mit dem Glaube um? Wie bedeutend ist es für dich in deinem Leben?
Also ich bin sicherlich jetzt in meiner Kindheit strenger, also ja.
Eher strenger gezogen worden?
Sehr streng, also regelmäßige Kirchgänge waren an der Tagesordnung. Ich muss auch dazu sagen, mich hat der Glaube immer begleitet. Also ich habe da einfach einen sehr wertfreien Zugang, der im Prinzip jetzt nicht unmittelbar immer mit der Kirche was zu tun hat. Ich sehe diese christliche Wertehaltung sich schon auch also als Grundlage, Fundament, wo mich das ganze Leben lang begleitet. Und ich merke schon auch selber, je älter dass ich auch wäre, zieht es mich natürlich schon mehr wieder, immer wieder bei dem einen oder anderen Anlass, wenn ich dann oft einmal auch kein Rat weiß, wieder mal in der Kirche oder in der Kirchbank, also ich gehe auch immer, wenn ich verreise oder in Italien oder sonst wo bin, immer in der Kirche hin, muss ich. Und ich muss schon sagen, also es ist einfach ein Teil meiner Vergangenheit, meines Lebens und ich kann das für mich ganz gut sortieren. Also ich habe das schon auch in mir. Und
wie würdest du jetzt unterscheiden, Glaube und Religion? Oder differenzieren, oder ist das gleich? Wie siehst du das? Spannende Frage, gell?
Eine sehr spannende Frage, oder? Weil Religion ist ja schon sehr menschlich auch geprägt, denn von Menschen, wo das dann verbreiten und forcieren und das für sich dann zwischendurch auslegen, wie es denn oft gerade in die Situation passt, ja. Oder? Also ich glaube einfach, man muss sich bewusst sein, dass man da eine große Verantwortung eingeht, wie man das für sich verwendet. Ich glaube, es ist gut, wenn man eine Glaubensrichtung hat, weil Glauben eigentlich für mich auch immer etwas mit Zuversicht und Hoffnung zu tun hat. Egal, ob ich jetzt ein Leben danach glaube oder nicht, aber es gibt ja immer noch was Größeres und was anderes und etwas, wo mich wieder stärken kann. Was nichts Irdisches ist, aber irgendwo, wo ich Kraft holen kann. Und wo um meine Hoffnung, Zuversicht wieder stärkt. Und das ist schon etwas, wo ich für mich meinen Glauben, so wie ich ihn hege und pflege, in meinem Leben schon ein wichtiger Bestandteil ist.
Was bedeutet persönliches Glück für dich?
Also Glück bedeutet für mich, wenn alle gesund sind, wenn es meiner Familie gut geht, wenn wir es im Unternehmen noch gut schaffen, gibt schon zu, nimmt sehr viel. Also
ja, das ist auch deine Identität, da gehörst du, das ist dein Leben quasi, oder dein Lebens.
Ja, also ich bin jetzt, muss ich so dazu sagen, ich arbeite gerne. Also für mich ist Arbeit wichtig und ich finde Arbeit einfach auch ganz was Existenzielles, was menschlich Wichtiges, wo man aus, wo wichtig ist im Leben, wo man auch sehr viel Feedback und Motivation kriegt und soziale Kontakte hat, wo man um Menschen trifft, die man vielleicht oder zusammenkommt, die man normalerweise vielleicht so einen Schnitt treffen tät, wo man auch Anerkennung erfährt, Wertschätzung erfährt. Und natürlich auch in meiner Funktion, Position, aber immer schon hat die Arbeit und mein Beruf ja, ist ein großer Bestandteil meines Lebens. Und wenn das gut läuft, bin ich auch glücklich. Und denn, wenn ich mir dann so gewisse Auszeiten gönnen kann oder wenn ich Skifahren gang im Winter.
Tust du es da gehen?
Ja, sehr gern. Letzten Winter zu wenig, aber wahnsinnig gern.
Gott sei Dank kannst du dich vom Bodensee gehen. Du spaßt den Skifahren auch?
Nein, das passt gut. Nein, Skifahren tue ich gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn ich dann so oben stehe, und das ist dann schon so ein Glücksgefühl. Also ich habe auf der Reisen oder auch wenn ich am See draußen bin oder wenn ich auch mit meiner Familie zusammen bin, da gibt es dann so Kurzmomente oder wenn ich auch Heimleiter sitze, Kurzmomente, wo ich sage, ja, das ist Glück. Es passt, es ist gut.
Ist Glück ein Moment oder ist ein Augenblick? Ist Glück kein Zeit? Wie kann man das definieren?
Also wenn man will, dass man das jetzt unmittelbar erlebt, dann musst du ein richtig tiefes Bewusstsein haben und dann ist es ein Moment. Das heißt auch, dass ich sonst glücklich bin, aber ich kann nicht den ganzen Tag glücklich sein, weil das wäre zu anstrengend für mich. Also den Modus kann ich nicht lernen. Also du lernst ja auch in einer Aktivität, oder, wo du nicht in diesem ständigen Bewusstsein bist.
Man hat ein Glücksgefühl.
Genau.
Du stehst am Berg, du guckst raus, hockst auf deinem Böte, guckst raus, Sonnenuntergang.
Das musst du Bewusstsein schaffen. Für das Glücksgefühl musst du dir Bewusstsein schaffen und bewusste Momente. Das ist dann das, was es eigentlich ausmacht. Für mich.
Jetzt haben wir auch einen Glücksmoment.
Ja.
Jetzt gucken wir uns an den Daumen an.
Das ist alles gut.
Und sehen, wie das in der Tiefe ist und wirklich das Bewusstsein. Ich glaube, das ist sicher das... ein Rezept dazu, bewusst mit allem umzugehen und nicht nur oberflächlich und das denke ich, das.
Also ich glaube, in der größten Zeiten der Herausforderung, die ich privat oder beruflich okay habe, habe ich mich irgendwann dann immer versucht, darauf zu fokussieren, zu konzentrieren, was habe ich und was macht mich glücklich. Sonst neigt man dazu, immer sich auf die Dinge zu fokussieren, die jetzt gerade nicht gut laufen. Und dann verliert man auch den Blick fürs Wesentliche. Und das ist so das, wo ich irgendwo immer wieder trotz natürlich auch großen Anstrengungen immer dann wieder gut durchgekommen bin, weil ich das immer wieder geschafft habe.
Jetzt kommen wir schon Richtung Ende von unserer Sendung, kann man sagen, Sendung. Es ist einfach Andreas, wenn man gehört wird. Wie sagst du im Tirolerisch zum Andreas?
Das ist jetzt eine gute Frage.
Gibt es das im Tirol? Tirol im Tiroler Dialekt Andreas? Also im Deutschen heißt es ein Gespräch.
Ein Plausch.
Ein Plausch, ja. Kann man es vielleicht die Richtung sagen.
Ein Plausch. Das ist jetzt eine gute Frage, Schmidt schnell, der hätte jetzt noch mal müssen nachfragen.
Also wenn es dringend fällt, sehe ich mir
so. Ja, sehr genau.
Vielleicht abschließend, gibt es für dich eine Begegnung mit einem Bewohner, mit der Bewohnerin, wo du verlebt hast in deinem Leben, in der Pflege, wo du geblieben ist?
Paris.
Das ist sehr prägend. Es gibt wahrscheinlich viele, denke ich, sehr viele, weil es auch viele bewegende Momente hat. Aber jetzt, wo du sagst, das ist mir tief gegangen.
Also ich war ja fast 9 Jahre auf der Pädiatrie in Bregenz und Dornbirn tätig und da lernt man viel. Es ist jetzt nicht direkt ein Bewohner, es ist jetzt vielleicht eine Situation mit dem Kind, wo mich damals auch wahnsinnig geprägt hat. Das mit den Bewohnern, man muss auch dazu sagen, da habe ich auch viele glückliche Momente gehabt und zwar auch aus der Perspektive heraus manchmal, sie im letzten Lebensabschnitt nach einem erfüllten Leben zu begleiten. Ich habe so diese Diskrepanz zwischen Kindern, die ja oft sterben oder massiv erkranken und sterben und oft noch ein Leben vor sich gehabt hätten, mit der ganzen gebündelten familiären Situation, erlebt über viele Jahre. Und dann habe ich in unseren Pflegeeinrichtungen noch vorher erlebt, wenn man Menschen begleiten darf, die ein gelebtes Leben hinter sich haben, die einfach ihren letzten Lebensabschnitt aufgrund ihres Alters, ihrer Krankheit mit ihren Angehörigen haben. Und das ist ein bisschen ein Unterschied. Bewohnermäßig, was mich so begleitet hat, es fällt mir jetzt gerade eine Geschichte ein, aber weil ich es halt gerade auch rausgesucht habe im Buch, und zwar mit deiner Mama. Ja. Deine Mama ist mir wirklich auch in lebhafter Erinnerung geblieben, weil sie war ja Lehrerin, oder? Und ich kann mich wirklich auch erinnern, dass deine Mama auch immer sich für alles bedankt hat, was man da hat. Das kann ich mir immer noch ganz, ganz gut erinnern. Die hat sich bei jeder Pflegeleistung und so weiter, die war so dankbar und hat sich immer bedankt, was wir bei ihr da haben.
Das stimmt doch.
Ich habe immer Danke gesagt, das kann ich mir noch ganz, ganz gut erinnern. Es waren natürlich auch Bewohner, jetzt gerade auch in Hittesardine, die ganz lange ihre Zeit bei uns verbracht haben, ja, wo wir getanzt haben, wo ihre Geschichte erzählt haben. Da war ganz, ganz viel dabei. Ich glaube, ich habe das auch für mich immer auch ganz gut abschließen können, weil wir ja alle wissen, dass es eigentlich so der letzte Lebensabschnitt ist, etwas, was uns alle betrifft. Und das eher für mich immer so oft wohlwollend und oft eine Erlösung war für die Menschen, so sie in dem letzten Weg zu begleiten.
Und das Leben ist im Pflegeheim nicht zu Ende, sondern es wird gelebt. Also das Leben wird gelebt und auch versucht, bewusst zu leben. Ne?
Es ist ganz ehrlich, oder? Wir bleiben ja alle nicht ewig auf dieser Erde, oder? Es ist ein Abschnitt, wie vieles im Leben ein Abschnitt ist. Für manche ist es wirklich der letzte Lebensabschnitt, aber auf der letzte Lebensabschnitt, der ist oft für die Menschen einfach auch etwas sehr Positives, sage ich jetzt einmal, und oft etwas Befreiendes und Erlösendes. Mhm. Vor allem, wenn sie nicht allein sein müssen und man ihnen noch Themen ermöglicht, die sie vielleicht daheim so nicht mehr möglich wären.
Eben möglich sind, ja.
Also Spaziergänge oder als Hausverlasser, weil die Wohnungssituation nicht so ist. Mhm. Soziale Kontakte.
Das ist einfach wichtig.
Ist wichtig. Also auch diese soziale Lehre ist einfach wichtig.
Liebe Carmen, also unglaublich, wirklich auch für mich gesehen. Zum einen deine Freude am Beruf, dein bewusster Umgang mit der Pflege und das hat dich dein Leben lang begleitet, bist noch mittendrin. Also das ist mir schon klar, da musst du jetzt überlegen, da musst du fragen, ob es eine Pensionsverlängerung gibt, dass du bis 70 weiter schaffen darfst.
Das glaube ich jetzt nicht.
Nicht, dass die vor dir stellen. Ich habe mich ganz fest gefreut, dass ich da sein dürfe, mit dir wirklich diesen Plausch, das überlegen, man muss nochmal gucken,
was Andreas ist.
Abschließend darf ich einfach noch einen kurzen Wörtrap machen, ein paar Wörter, einfach spontan, was dir noch hingefällt. Liebe Carmen, was bedeutet für dich Heimat?
Heimat ist für mich ein wohliges Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein, das Wichtigste.
Vertrauen?
Ohne Vertrauen geht gar nichts.
Freundschaft?
Freundschaft ist für mich eine hohe Verbindlichkeit, die mir bei Menschen, die mir nahestehen, wichtig ist.
Einsamkeit?
Ist nicht immer negativ.
Erinnerung?
Tut manchmal gut, sich zurückzuerinnern, was alles so war und was noch sein kann.
Sinn?
Existenziell bei mir im Leben Sinn zu finden.
Zeit?
Ganz, ganz wichtig. Zeit für mich und auch für meine Familie.
Abschied?
Der kommt.
Ein Wort, das dein Leben beschreibt.
Verbindlichkeit.
Schön.
Danke, lieber Dieter.
Es sind spannende Wörter, wo du wirklich überlegen. Und das Schöne ist, es ist nichts vorbereitet. Also du weißt von nichts und wir lernen es einfach gerade. Und es war ein wunderbarer Znüngerias mit dir. Vielen, vielen Dank. Dir wünsche ich eine schöne Zeit.
Danke,
und
Dieter.
Zum guten Glück haben wir heute Ruwerter, weil sonst das hätte man den Podcast auf dem See machen können.
Genau,
das wäre auch eine Idee gewesen.
Es wäre gegangen.
Also alles Liebe, alles Gute.
Danke, danke, lieber
Servus.
Dieter. Danke.
Und übrigens, als hätte Carmen überhaupt kein Rübisglau, dass er Ehre in den gefallen ist, was ein Znüngerias, ein Rias auf Tirolerisch ist. Sie hat mir extra Namen geschrieben, es ist ein Hungart. Also, es haben wir einen ganz feinen Hungart gehabt. Ich hoffe, ihr habt noch genießen können. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Ihr Dieter. Servus.